Medienwerkstatt Euskirchen. Podcast. Popcorn-Pilger.
Hallo Uwe.
Hallo Fabian. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen, dass meine Stimme heute etwas belegt ist.
Ja, wenn du Brillenträger wärst, hätte ich deine Brille reparieren können.
Ja, den Spruch kenne ich auch. Aber da ich kein Brillenträger bin, habe ich einfach in die Luft repariert und meine Stimme klingt immer noch wie vorher.
Ja, es ist Herbst und die Erkältungszeit hat uns fest im Griff. Wir bitten, das zu entschuldigen. Aber zur 15. Folge der Popcorn-Pilger haben wir keine Kosten und Mühen gescheut und ein paar Zaubersprüche gelernt. Wir können apparieren schon und einen Patronus heraufbeschwören. Ja, also deiner war zumindest sehr imposant.
Ja, Nacktmull.
Und Brillen reparieren.
Ja.
Harry Potter. Ein Werk, das man auch durchaus getrost einen Mythos unserer Zeit nennen kann. Und wenn wir als Popcorn-Pilger uns damit beschäftigen, dann ist es, glaube ich, von unserer Seite her nur fair und recht und billig, darauf hinzuweisen, dass es durchaus auf christlicher Seite Gruppierungen gibt und Gruppierungen gab, die mit diesem Werk, mit den Büchern, aber auch mit den Filmen so ihre Schwierigkeiten hatten.
Weil ich es gerade noch einmal nachgeschaut habe, wenn man einfach nur mal evangelikal oder dergleichen Amerika und so bei YouTube eingibt, findet man einschlägige Reportagen und Dokumentationen. Viele schon ein paar Jahre alt. Aber die zeigen sehr imposant, dass man sehr, sehr kritisch von deren Seite aus mit Harry Potter umgeht, weil natürlich alles kritisch gesehen wird, was irgendwie Hexerei thematisiert, Zauberei thematisiert und dergleichen.
Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, es waren nicht nur Evangelikale, auch auf katholischer Seite ein prominentes Beispiel. Josef Ratzinger, damals noch als Kardinal und Vorsitzender der Glaubenskongregation, der sich in einem Brief mit einer Autorin, die ein Buch über dieses Thema geschrieben hat, über Harry Potter und Religion, sehr positiv darüber geäußert hat, dass sie sich als Christin sehr kritisch mit diesem Thema beschäftigt. Aber es gibt auch ein Beispiel einer Gegenbewegung.
Das hat mich sehr überrascht.
Einen italienischen Geistlichen, Peter Ciaccio, ich bin kein Native Speaker, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, hat ein Buch geschrieben, dessen deutscher Titel Harry Potter trifft Gott ist, glaube ich, treffender bezeichnet als der italienische Originaltitel, der übersetzt bedeutet das Evangelium nach Hogwarts. Und dieser italienische Titel und auch der Blick in das Buch zeigen so ein sehr apologetisches Bemühen, alles, was in Harry Potter passiert und alle und die Personen und die Motive, die da verwurstet werden, möglichst in Einklang mit christlicher Theologie zu bringen. Und dass das hin und wieder ein bisschen unglücklich passiert und ein bisschen mit der Brechstange wirkt, das wollen wir jetzt hier nicht weiter thematisieren. Da möge sich jeder unserer Hörerinnen und Hörer selber ein Bild drüber machen, wenn er sich für dieses Buch interessiert.
Das Anliegen, das glaube ich, darf man ja sagen, ist absolut up to date. Man findet ja im Bereich der popphilosophischen Bücher ja auch vieles. Philosophie mit der Herr der Ringe, Philosophie mit den Simpsons, mit Star Trek und so weiter. Da ist also ein so wichtiges popkulturelles Werk wie Harry Potter in einen thematischen Kontext wie einen eben theologisch-geistlichen zu setzen, absolut korrekt und richtig. Ich habe jetzt im Gegensatz zu dir, du hast mir den Einband gezeigt, das Inhaltsverzeichnis. Also die Kapitelaufteilung machen alle absolut Sinn und das sind auch Punkte, die wir selber jetzt auch ansprechen würden.
Ja. Und fangen wir damit an, das zu erwähnen, was Harry Potter im Grunde sein möchte. So würde man heutzutage sagen, eine Coming-of-Age-Geschichte, also die Geschichte des Erwachsenwerdens, des Heldens und seiner Freunde und im Rahmen dieses Erwachsenwerden seinen Platz in der Welt zu finden. Und das ist eine ganz besondere Welt, die im Grunde einen lebendigen, mythologischen Rahmen für diese Geschichte bildet. Und dieser mythologische Rahmen, in dem die Geschichte spielt, speist sich aus verschiedenen Elementen. Also rein zu sagen, da finden sich Elemente der christlichen Theologie, das wäre nicht falsch. Aber würde es vielleicht nur zur Hälfte oder zu einem Drittel treffen, weil sich mit Sicherheit J.K. Rowling auch bei Elementen der klassischen Antike bedient.
Die aufmerksamen Hörerinnen und die aufmerksamen Hörer haben das ja bei uns schon öfter gehört. Ich glaube, im Zusammenhang mit Der Herr der Ringe sicherlich, auf jeden Fall. Bei Coming of Age würde ich mal sagen, das wäre jetzt ein Gedanke, der wäre interessant, Harry Potter mal parallel zu Breakfast Club zu gucken, könnte vielleicht ertragreich sein, das weiß ich nicht genau.
Oder die Reifeprüfung.
Oder die Reifeprüfung. Wer ist dann Miss Robinson? Aber ja. Gut. Was die Mythologien angeht, da haben wir ja auch bereits einmal gesagt, ob man das will oder nicht. Wir erzählen viele unserer Geschichten, vor allem auch moderne Erzählungen, nicht immer bewusst, auch von Autorenseite, nicht immer bewusst aus diesen beiden, ja, mythologischen Erzählsträngen, einem christlich motivierten im Sinne von Motive und einem antiken. Die christlichen, das glaube ich, das kann man vorbehaltlos sagen, sind dann eben alle Motive von Jüngerschaft, von Auserwähltheit, von Akzeptanz einer Mission, schicksalhaft geradezu, dann von Gehen eines Weges als Auserwählter, das ist bei Harry mit Sicherheit der Fall, Tod, Auferstehung, Erlösung, all das wird natürlich thematisiert und wie du sagtest, also es sind theologische Begriffe, aber es sind nicht unbedingt auf fachtheologische Termini zu reduzierende Bilder, sondern es sind tief in unserer Kultur verankerte Bilder, die wir immer wieder finden, wenn wir Erzählmotive der Gegenwartsliteratur eigentlich der letzten Jahrhunderte betrachten. Und das andere ist eben das Antike. Es ist auch ganz typisch für Filme, auch Bücher unserer Zeit, die sogenannte Heldenreise. Also jemand macht sich auf als einfacher, wird erwachsen, wird zum Mann, zur Frau, in diesem Fall vor allem zum Mann. Aber auch Hermine kann man da durchaus mitsehen. Das ist eine Gruppe von Argonauten, die letztlich auf der Suche nach einem großen Ding sind. Ein Ding sage ich jetzt, weil das sich nicht unbedingt haptisch erweisen muss, aber oft tut. Und am Ende sind es ja dann auch diese Gegenstände, die sie da suchen und finden müssen. Und es gibt, und das ist ganz toll, bei den Argonauten ist es der Mentor, der heißt dann auch noch so. Und daher haben wir ja diesen Begriff und den gibt es nicht nur in Der Herr der Ringe als Gandalf, den gibt es hier natürlich auch als Dumbledore. Und das Wichtige am Mentor ist, er muss die Gruppe irgendwann verlassen, wenn er alles Wichtige beigebracht hat.
Der Mentor muss irgendwann aus der Geschichte zurücktreten, damit der Held zum Held werden kann.
So ist es.
Ja, also Dumbledore, der sich opfert, in Star Wars ist es Obi-Wan Kenobi, der in Episode 4 Platz macht, damit Luke seinen Weg gehen kann. Das ist ein wichtiges Element immer des Mentorentums. In der Herr der Ringe-Folge haben wir darüber gesprochen, dass wir christliche Motive oder Christusmotive hier auf verschiedene Figuren verteilt sehen. Du hast es gerade schon so angesprochen, dass Hermine oder auch Ron eine fast ebenso wichtige Rolle in dieser Geschichte spielen. Freundschaft wäre so ein Thema, Freundschaft aus christlicher Perspektive betrachtet. Aber wir haben eben nicht nur die Hauptfigur Harry Potter, in der wir ganz klassische Christusmotive finden würden, wenn wir danach suchten, sondern auch in anderen Figuren der Geschichte.
Man mag sich erinnern an unsere Folge Pale Rider. Also wenn man von Christusmotiven spricht, dann sprechen wir nicht immer nur von diesem jesuanischen, quasi biografischen Nacherzählen, sondern es geht dann auch darum, wie können sich Christusmotive im Gesamtkonzept einer, ja auch einer Apokalyptik zeigen. Also wie wirkt dieses Göttliche, wenn es zum letzten Kampf kommt? Und das ist ein typisches Christusmotiv. Es ist sozusagen das Gute, das sich kämpferisch durchsetzt gegen das Böse und es endgültig vernichtet. Und ja, Harry Potter, um es biblisch zu sagen, keine größere Liebe hat, als wenn einer sein Leben gibt für seine Freunde. Das ist ein klares Motiv. Harry gibt sich hin unter Rücksicht darauf oder im Wissen darum, dass er sterben kann oder wird. Da ist dann auch die Auferstehung letztlich dann mitgesagt, können wir gleich noch drüber sprechen. Aber dieses Exekutive, das Gute besiegt das Böse mit tödlicher Kraft, das macht ja eben nicht Harry.
Und das ist, wenn man sich den letzten Film aus dieser Reihe anguckt, wenn wir es jetzt übertragen würden auf den christlichen Kontext, die befreiende, endgültige Rettungstat, Tod und Auferstehung sind schon passiert und jetzt geht es darum, das auch umzusetzen, ja, exekutiv in der Welt. Und das wäre im Film, nachdem Harry Potter sich geopfert hat und wieder zu den Lebenden zurückkehrt, Neville Longbottom, der große Auftritt ja, am Schluss, der Nagini, die Schlange, ja, enthauptet. Und ich glaube, man muss kein Kunsthistoriker sein, wenn man sich ein paar Darstellungen des Erzengel Michael anguckt, der mit einem flammenden Schwert den Drachen aus dem Himmel wirft. Ja. Das ist filmerisch schon ganz interessant, auch in diesem apokalyptisch anmutenden Setting dieser halb zerstörten Schule zwischen den Trümmern auf dem Schulhof. Interessant umgesetzt, einfach von der Bildsprache.
Es kommt ja dann in der Zeit nach der frühen Gemeinde immer wieder vor, dass die Christen das, was für sie aktuell waren, so ein bisschen auch auf dieses kämpferische Motiv des Göttlichen übertragen. Also St. Georg, was weiß ich, der sitzt dann zwar auf einem Pferd, aber wenn man die beiden Bilder mal gegeneinander stellt, haben die eine große Ähnlichkeit. Und das zieht sich hier interessant fort. Wir haben eine ähnliche Erzählsituation und jetzt ist es eben der Junge, der sonst immer unter ferner Liefen war und sich so ein bisschen deppert zeigt, der ist es dann, der genau diese Ikonografie aufgreift und die Schlange, also deutlicher geht es ja da nicht, dann auch noch besiegt.
Auf jeden Fall ist es, ob wir es jetzt aus einer christlichen Perspektive betrachten wollen oder nicht, interessant zu sehen, dass Harry Potter als eine mythische Geschichte oder eine Geschichte in einer mythischen Realität ein Weltbild eröffnet, in dem die eigentliche Realität, das Wirkmächtige, nicht mit empirischen Mitteln zu fassen ist. Also könnte man sagen, ist die Geschichte von Harry Potter eine Geschichte gegen ein materialistisches Weltbild.
Ich habe mich am Anfang immer gefragt, ich hatte sicherlich, bin vielleicht ein bisschen zu alt und habe deshalb ein paar mehr Fragen vielleicht angestellt als die Generation dann nach uns. Und für mich war immer die Frage, warum merken die Muggel das nicht? Warum sehen die nicht, dass die Welt offensichtlich voller Magie ist und hinter jeder Ecke kann das lauern? Auch hier, wenn man mal parallel bei Tolkien sieht, Tolkien beschreibt auch immer, dass das Magische, das Schöne, das Wunderliche, das so langsam schwindet, hinter der nächsten Hecke, hinter der nächsten Ecke warten kann. Und das ist bei Harry Potter auch ganz stark. Die Aussage dahinter, auch hier wieder die Frage bewusst, unbewusst, die Aussage ist dabei natürlich, dass das, was die Welt im Innersten zusammenhält, die wirkmächtigen Kräfte, auf die man vertrauen kann auch und die man auch nutzen kann für sich, die also eine Kraft haben, das Mythologische vielleicht, dass die da ist, auch hinter einer Säule an einem Bahnhof. Also hinter dem Stein. Und die Dinge sind nicht zu Ende beschrieben, wenn wir ihre materialistische Zusammensetzung beschreiben.
Also diese Säule auf dem Bahnsteig, die könnte man mit verschiedenen Messgeräten ausmessen und auch beschreiben,
aus, chemisch und physikalisch,
und welchen Elementen sie besteht. Aber man hätte nicht das eigentliche Wesen von dieser Säule erfasst.
Ganz genau. Die Wirklichkeit, also das, wie die Welt mit uns und auf uns wirkt, ist eben mehr als das. Und das äußert sich hier auch, wir haben den Begriff schon öfter genannt, eschatologisch, also die Rede von den letzten Dingen. Bei Harry Potter tauchen auch Verstorbene auf. Und die Frage, die sich dann stellt, ist, was haben die Verstorbenen sozusagen mit der Welt der Lebenden zu tun, ist eine grundmenschliche Frage. Also passiert etwas mit uns? Gibt es eine Verbindung? Und im Christlichen würde man sagen, ja, die Kirche, das sind nicht nur die, die gerade leben, sondern das sind auch alle, die waren. Und die Rede von den Heiligen ist zum Beispiel immer auch die Rede von denen, die uns vorausgegangen sind und trotzdem noch mit uns im Gebet wären. Und bei Harry Potter ist die Darstellung der verstorbenen Eltern und Verwandten und Freunde eben auch die, dass die einen positiven Einfluss trotzdem noch auf diese Welt haben.
Bei seinem letzten Weg.
Bei seinem letzten Weg, beim letzten Kampf, aber dann schon im Labyrinth und aber auch im Spiegel, wo er das erste Mal seine Eltern hinter sich sieht. Also sie haben einen bleibenden Einfluss und dieser Einfluss ist mehr als eine reine Erinnerungskultur. Und das ist natürlich schon eine starke Aussage, wenn also die Wirklichkeit mehr ist als das nackte Existieren von etwas, und Existieren ist ja auch schon fast wieder metaphysisch und eben nicht nur Haptik, Das muss man nämlich wahrnehmen. Wenn also die Welt metaphysisch auch Wirklichkeit hat, dann kann man dann fragen, wie viel Kraft steckt dann in dieser metaphysischen Ebene der Welt. Und bei Harry Potter ist das Plädoyer, es ist sehr stark, es ist sehr viel. Ob man das jetzt eben mit der Hexerei-Überschrift sehen muss und mit Zauberei und Ritualen, dafür soll das sicherlich nicht das Plädoyer sein, auch dann in Verbindung zur Betrachtung des Kirchlichen, also wir würden zum Beispiel, wenn wir es theologisch betrachten, nicht dafür plädieren, Leute, macht mehr Rituale und dann passiert auch mehr, sondern es ist das Ernstnehmen einer Welt hinter dem nackt sinnhaft Erfahrbaren.
Hinter der Backsteinwand.
Hinter der Backsteinwand.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch und Ihnen unser Blick hinter die Backsteinwand gefallen hat, dann erzählt es weiter. Wir freuen uns über Empfehlungen und positive Bewertungen. Und wenn ihr nichts Positives zu bewerten habt, dann schreibt uns das auch bitte und gebt uns eure Kritik. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. In diesem Sinne, Uwe, bis zum nächsten Mal.